der Vortrag anfangen soll, gesagt, dass ich brauche so Beamer, Laserpointer, Laptop, so. Ja, aber jetzt funktioniert ja alles. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich hoffe, vielen von euch ist die ganze Geschichte noch neu. Ich habe schon ziemlich viele Vorträge inzwischen gehalten, unter anderem auf der Republika, und das ist ein bisschen ein Recycling hier. Ich habe es gerade ziemlich stressig insgesamt. Aber ja, ich hoffe, es ist informativ für euch. Der Titel des Vortrags ist The Patriarchs is Stupid. Ja, na, vielleicht sage ich gar nichts zum Titel, es erklärt sich, glaube ich, eh von selber in der Präsentation und vom Vortrag. Ja, worum geht's? Ich habe das letzte Jahr am Institut für höhere Studien gearbeitet. Das ist im Palais Strozzi im 8. Wiener Gemeindebezirk und wohne im 7. und ich gehe jeden Tag oder bin jeden Tag in der Früh und am Abend dort hinübergegangen, und da bin ich jeden Tag vorbeigekommen an einem sehr grindigen Bierlokal, am Craft Beer Shop. Das ist dort meistens eine recht unangenehme Situation, vor allem im Sommer, weil dort häufig betrunkene, pöbelnde Männer stehen, die Frauen anstarren, die keinen Platz machen auf dem Gehsteig. Also das ist so die typische, sehr unangenehme Situation. Also die weichen nur in der allerletzten Sekunde aus, wo man so austesten muss, wie weit kann man noch gehen, bevor es zum Zusammenstoß kommt. Auf den Gehsteig auszuweichen, kommt für mich natürlich nicht in Frage. Jedenfalls bin ich dort vorbeigegangen im Mai, Ende Mai letzten Jahres. Bin dort angeredet worden, die haben so irgendwas geschwafelt von, da wird ein Swimmingpool gebaut und ich soll doch mit meinem Bikini dort schwimmen gehen und so. Und als ich zurückgekommen bin ins Büro, habe ich meinen Facebook-Account aufgemacht und folgende Nachrichten im Eingang gefunden. Hallo, du bist heute bei mir beim Geschäft vorbeigegangen und hast auf meinen Schwanz geguckt, als wolltest du ihn essen. Bitte, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, darfst du ihn ohne Worte in deinen Mund nehmen und ihn bis zum letzten Tropfen aussaugen. Zahle auch 3 Euro mehr, wenn du nichts verschwendest. Dein fetter Arsch tönt mich ab, aber da du prominent bist, ficke ich dich gerne in einen fetten Arsch, damit dir einer abgeht, du kleine dreckiger Bitch. Das ist so eine ganz normale Hassnachricht, wie ich sie eh dauernd bekomme. Das Ungewöhnliche dran war halt, dass es diese physische Nähe gab und ich da ja jeden Tag vorbeigehen muss, und ich habe mir gedacht, na, sicher nicht, das lasse ich mir nicht gefallen, und habe dann mit Freundinnen beraten, was man denn tun kann. Die sind Juristinnen, und wir haben halt durchbesprochen, was geht. Wir haben schon gewusst, dass nichts oder dass sehr wenig geht, weil, wie gesagt, ich beschäftige mich schon sehr lang mit Hass im Netz und Hasspostings aus der eigenen Betroffenheit, und wir haben, also der Grüne Club im Parlament hat mit Eva Klawischnik auch schon recht viele Klagen versucht zu bestreiten. Also ich habe damals dann eben diskutiert mit den Freundinnen, was könnt ihr machen. Das ist grundsätzlich klar, es ist keine sexuelle Belästigung, weil die bräuchte einen körperlichen Übergriff. Es ist keine üble Nachrede oder Beleidigung, weil es sind Privatnachrichten, das heißt, es sind nur die 2 Personen anwesend, die das, also der absendende Account und ich, der empfangende Account. Man könnte bei der Staatsanwaltschaft Sachverhaltsdarstellung einbringen wegen gefährlicher Drohung, wenn man das als Vergewaltigungsankündigung deutet. Das haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder probiert, aber dort wird einfach grundsätzlich sehr schnell eingestellt. Also auch bei ganz expliziten Morddrohungen wird das nicht weiter verfolgt. Ja, und die 4. Option wäre noch gewesen, theoretisch auf Unterlassung zu klagen. Unterlassungsklagen sind sehr teuer. Außerdem gibt es in der Judikatur, wird beschrieben, dass eine gewisse Beharrlichkeit notwendig ist. Das heißt, 2 direkt hintereinander geschickte Nachrichten konstituieren keinen Grund für solche Unterlassung. Ja, also dann habe ich noch bei der Wirtschaftskammer angerufen, um zu fragen, ob es sowas gibt wie einen Verhaltenskodex für dieses Gewerbe. Der sehr freundliche Herr von der juristischen Abteilung dort hat das verneint und hat auch nicht ganz verstanden, was mein Anliegen überhaupt ist. Und dann deshalb habe ich beschlossen, okay, dann stelle ich es halt einfach online, und habe am nächsten Tag getwittert und auf Facebook gestellt. die Tweets, die Screenshots von den Nachrichten. Und ich habe gedacht, ja okay, das wird halt vielleicht ein bisschen diskutiert in meiner feministischen Bubble, aber stattdessen ist das Internet explodiert. Ich habe das gepostet um 9 Uhr in der Früh und ich glaube um 9:30 hat schon der ORF angerufen gehabt und das Bezirksblatt ist immer sehr wichtig. Es hat eine riesengroße Debatte plötzlich gegeben über dieses Posting, das ich da online gestellt habe. Eben der Craft Beer Shop Besitzer hat dann reagiert mit folgender Nachricht: Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß von diesem Post nichts, da im Lokal mehrere Leute den PC nutzen und dies irgendwer geschrieben hat. Ich distanziere mich von solchen Aussagen. Ab sofort darf niemand mehr im Lokal den PC nutzen. Das habe ich zur Kenntnis genommen, aber das Internet hat weitergearbeitet hat Folgendes festgestellt, nämlich, dass das mit der Distanzierung vielleicht nicht ganz glaubwürdig ist, weil viele Menschen im Internet haben diese Nachrichten angeschaut und so rote Kringel gemacht und sind auf Parallelen gestoßen, nämlich eine sehr interessante Zeichensetzung, also so drei Rufezeichen, sehr prägnant, immer dieser Abstand vor dem Satzzeichen. Der Bierwirt hat sich dann wohl gedacht, schaut irgendwie blöd aus und hat es ausgebessert, aber er hat nicht gewusst, dass man auf Facebook den Bearbeitungsverlauf sieht. Und von der ersten Version zur zweiten Version sind da die Rufezeichen verschwunden. Im Verfahren hat er dann gesagt, ja, das hat schon er gemacht. Also das war nicht jemand anderer, der zufällig sein PC genutzt hat. Es ist dann, das war dann eine riesengroße Debatte. Die Menschen im Internet waren sehr freundlich und haben sehr viele gute Bewerbungen, sehr viele Google-Bewerbungen gemacht. Es hat Artikel in allen Zeitungen gegeben und es hat halt die Diskussion darüber gegeben, warum man sich das gefallen lassen muss, etc. Aber dann kam das hier. Am 28. Juni ruft mir die Nina Weißensteiner vom Standard an und sagt so, hey, der klagt die jetzt. Und ich so, ja. Also er hat mich geklagt auf 60.000 Euro wegen übler Nachrede und Kreditschädigung und plus medienrechtliche Anträge, weil er war es ja nicht. Und ich hätte üble Nachrede begangen und ihm eben ihn da massiv geschädigt. Und ich habe diesen Artikel gelesen hab mir das halt angeschaut und habe mir gedacht, ja, genau, da wird ja nichts sein. Dann habe ich mit meiner Anwältin telefoniert und dann habe ich nicht mehr gelacht, weil die Maria Windhager, exzellente Medienanwältin in Wien, eine der besten, würde wahrscheinlich sagen, die beste in Österreich, der hat gemeint, naja, so ganz gemahnte Wiesen ist das nicht. So hat diese ganze Geschichte angefangen. Sie ist eigentlich schon total skurril, immer noch für mich. Es hat dann den ersten Prozesstag gegeben und der ist grundsätzlich eigentlich ganz gut gelaufen. Der Richter hat, aber auch da alles schon wieder total skurril, der Richter hat dem Kläger, ich bin die Angeklagte, er ist der Kläger, hat dem Kläger nicht geglaubt, dass er hat gesagt, er ist sich sicher, dass der lügt. Es läuft auch bis heute ein Verfahren wegen Falschaussage gegen ihn. Also mit dem Lügen ist jetzt Lügen im Gerichtssaal gemeint, darf man nicht. Es waren an diesem Tag so sehr viele Skurrilitäten. Der Live-Ticker vom Standard ist einer der meistgelesensten Live-Ticker, also der reichweitenstärkste Live-Ticker, den die jemals hatten. Was auch ein bisschen absurd ist. Aber das Ganze, wenn man das nachliest, das liest sich wie Kabarett irgendwie. Also es war die ganze Zeit so nah. Er ist eigentlich den ganzen Tag, er ist nie im Geschäft. Er ist immer entweder beim Biller oder im Keller an Rauchen. Sonst die Rahmenbedingungen in dem Prozess waren schon skurril. Also da hätte anderer Zeuge auftreten sollen und sie haben er ist dann gekommen und gesagt, naja, der kommt jetzt nicht, der war gestern feiern und hat sich jetzt vor dem Gerichtsgebäude erbrochen und ist wieder nach Hause gefahren. Also das wäre einer der zentralen Zeugen gewesen. Und es war, also das, der ganze Tag war nur so gespickt mit relativ skurrilen Einwürfen von dieser Seite. Aber am Ende vom ersten Tag haben wir gedacht, naja, es schaut eigentlich ganz gut aus. Der Richter sagt, er glaubt mir, meine Darstellungen sind glaubwürdig. Der Kläger wirkt eher nicht so glaubwürdig. Dann kam der zweite Prozesstag und der ist deutlich schlechter verlaufen. Der Richter hat nämlich befunden, dass es mir nicht gelungen ist, ausreichend glaubhaft zu machen, dass die Nachrichten tatsächlich von dem Bierlokalbesitzer geschickt wurden und dass ich meine journalistische Sorgfaltspflicht verletzt hätte, nicht eingehalten hätte. Wir sind ja mit unseren Accounts, also Wurscht, Facebook, Twitter, Medieninhaberinnen und es gilt das Medienrecht. Und die journalistische Sorgfaltspflicht ist eigentlich was eingerichtet ist, damit Journalistinnen geschützt sind, wenn sie über Dinge berichten, die sie nicht letztgültig beweisen können. Weil sonst könnten sie ja grundsätzlich nur mehr berichten über Dinge, die schon bewiesen sind und gar keine Geschichten, gar keine Aufklärung betreiben. Das ist eigentlich ein Schutzmechanismus für Journalistinnen. In meinem Fall hat der Richter gemeint, ich hätte nachfragen müssen beim Bierwirten, ob er es wirklich selber geschrieben hat. Das halte ich für komplett lebensfremd. Aber so war die Interpretation der journalistischen Sorgfaltspflicht durch den Richter. Und ich bin verurteilt worden. Noch dazu eigentlich mit ziemlich einer hohen Strafe, 7.000 Euro. Das ist für so einen medienrechtlichen Prozess relativ viel. Ich habe dann versucht, das direkt umzusetzen, was der Richter mir empfohlen hat. Ich habe dann, also das ist offensichtlich um 13 Uhr am Tag des Prozesses, eine weitere Hassnachricht gekriegt. Hass hast du dir verdient, zu Weihnachten gibt es Seil für dich und deinesgleichen. Und ich habe dann ab dem Zeitpunkt eben das Management von Direct Messages auf Social Media umgestellt. Und dann geantwortet, sehr geehrter Herr, um meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen, bitte ich Sie um Bestätigung, dass Sie diese Nachricht tatsächlich selbst verfasst und abgesendet haben. Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen, Sigi Maurer. Ich habe das dann bei allen Hassnachrichten gemacht, die ich so gekriegt habe. Ich habe dann noch ausgeweitet, weil ich meine, es kommen natürlich weitere Probleme dazu. Also das kann ja immer noch die andere Person, die gerade zufällig am PC ist, die Antwort schreiben, dass es eh die Person ist und damit weiter lügen. Also habe ich dann gebeten um einen Identitätsnachweis, also ein Foto von einem Lichtbildausweis genügt. Zum Schluss habe ich überhaupt geschrieben, ja, eine aktuelle Tageszeitung, weil wer weiß, ob das nicht ein Foto von Pass vom WG-Kollegen, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn, es war nicht so erfolgreich, weil die Reaktion von den Hatern war eher so, da wieder ein anderes Hassposting, tu dich bitte weghängen, danke. Und die so, sehr geehrter Herr, also meine Standardantwort, fresse du Nutte. Also das, und das war bei allen so, wo ich das probiert habe, also Richter proved wrong, es ist nicht praktikabel. Also das habe ich damit, glaube ich, eingehend bewiesen, dass man nicht einfach nachfragen kann, ob die Person das, also dass es wenig Sinn macht, in so einer Situation nachzufragen, ob die Person das selber geschrieben hat. Der Prozess ist, die Folien, stimmt, das fällt mir jetzt auf. Die Folien sind noch vor den weiteren Entwicklungen. Es ist so, dass das Urteil vom Oberlandesgericht aufgehoben worden ist. Und wir sind jetzt zurück in der ersten Instanz. Und der letzte Prozesstag war jetzt vor 2 Wochen vor der Wahl, wann auch immer das war. Gefühlt 3 Jahre. der letzte Prozesstag war letzten Monat. Es ist noch zu keinem Ergebnis gekommen. Jetzt ist es so, jetzt bin ich wieder Abgeordnete, jetzt bin ich immun, jetzt muss der Immunitätsausschuss erklären, dass diese ganze Sache nichts mit dem Parlament und meiner parlamentarischen Arbeit zu tun hat, damit die weiterverfolgt werden kann von den Behörden. Und der Richter wird einen Antrag stellen irgendwann und dann geht es wieder weiter. Aber ich nehme an, es wird erst nächstes Jahr sein. Aber bis jetzt ist noch nichts dabei rausgekommen. Was schon dabei rausgekommen ist, ist eine ganz, ganz breite Debatte über Hass im Netz, die nicht nur Österreich, sondern auch Deutschland mit erfasst hat. Mit der Diskussion darüber, was man denn tun kann. Wer ist von Hass im Netz betroffen? also in meinem Kontext wird das immer so diskutiert, also Frauen, 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 das stimmt zwar, aber am allerstärksten betroffen von Hass im Netz sind natürlich geflüchtete Menschen und Migrantinnen, die ganz pauschal beschimpft werden im Internet. Ihr kennt das, diese Mobs auf Facebook, die dann ja, schreiben, was nicht Afghanen alles tun, etc. Es sind Frauen, sind natürlich sehr stark betroffen auch, geflüchtete Frauen kann man sich ausmalen. Noch stärker Minderheiten, Schülerinnen und Lehrerinnen, also diese, also wir haben ein sehr ernsthaftes Mobbing-Problem im Netz. Über WhatsApp etc. Schülerinnen, die ihre Klassenkolleginnen fertig machen, aber eben auch ihre Lehrerinnen und Lehrer, die davon nichts mitkriegen und die sich nochmal schwerer tun, sich dagegen zu wehren. Genau. Offensichtlich habe ich da vergessen, also es werden, Männer kriegen schon auch Hassnachrichten im Netz, dann wenn sie schwul sind. Also, wie gesagt, Minderheit. Warum machen das die Hater? Das grundsätzliche Ziel ist, Macht auszuüben. Also es ist so wie bei physischen Übergriffen genauso, es geht ganz grundsätzlich darum, Macht auszuüben über andere. Es geht auch darum, Frauen oder Minderheiten zu verdrängen aus dem öffentlichen Raum. Und es ist im Kern nicht so wahnsinnig viel anders wie diese Geschichte mit dem Gehsteig. Also eben wie gesagt, die Strozzigasse ist sehr schmal. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich auf die Straße ausweichen soll. Aber auch das ist ein Verdrängungsmechanismus, wenn dort Männer stehen, die Frauen nicht durchgehen lassen, nicht vorbeigehen lassen, zu spät ausweichen, versuchen sie dazu zu bringen, über die Straße zu gehen. Und ähnlich ist es auch im Netz. Es geht ihnen darum, Frauen und Minderheiten zu silenzen, also dafür zu sorgen, dass die sich zurückziehen, ihre Accounts möglicherweise stilllegen, auf privat stellen, sodass sie nicht mehr gelesen werden können von Leuten, die sie nicht aktiv freigeben haben. Und es geht darum, Verhaltensänderungen zu erzwingen. Und den letzten Punkt, den finde ich am schwierigsten. Weil als jemand, die sehr betroffen ist von solchen Hasswellen, dann, ich habe mich schon dabei ertappt, mir zu überlegen, ob ich jetzt einen Tweet wirklich so abschicke, wie ihn formuliert habe. Weil eben in Erwartung des nächsten, der nächsten Welle, und ist es das wirklich wert, dann habe ich natürlich diese Tweets immer erst recht abgeschickt, weil sonst hätten sie ja gewonnen, wobei es grundsätzlich nicht schlecht ist, einen Tweet auch nochmal zu überdenken. Das jetzt ja. Aber das dafür, da merke ich am meisten, dass, das, dass es tatsächlich wirkt, wenn man sich zweimal überlegt, ob man was postet. Ja, was kann man tun, wenn man Hassnachrichten kriegt? Das allererste und allerwichtigste ist immer dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Screenshots machen, die so groß sind wie möglich, wo Timestamps drauf sind, Absender in der Account drauf ist, möglicherweise auch der Kontext drauf ist, also was wurde drunter diskutiert, gibt es irgendwas, was man wissen muss, damit man versteht, was gemeint sein könnte. Das alles screenshotten und abspeichern, dann kann man mal, dann hat man Ruhe. Also dann kann man ganz in Ruhe überlegen, was man und ob man was damit machen möchte. Die Stellen, die sich mit Hass im Netz beschäftigen, also zum Beispiel die Meldestelle gegen Hass im Netz von Zara, die berichten, dass sie halt ganz oft das Problem haben, dass die Sachen gelöscht sind. In dem Moment, also die Leute haben, kriegen die Hassnachricht, sind entsetzt, gehen vom Computer weg, haben keinen Screenshot, wollen sich danach dagegen wehren, aber die Nachricht ist wieder weg und sie können nichts mehr dagegen tun. Deswegen ist das allererste und wichtigste immer screenshotten und dokumentieren. Der zweite Punkt, und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein bisschen banal, aber ich habe jetzt im letzten Jahr sehr viele Vorträge gehalten und auch sehr viel dazu diskutiert. Und so banal ist es offensichtlich nicht. Nämlich mit Freundinnen und Arbeitskolleginnen und Vorgesetzten und wer auch einem sonst immer noch einfällt, darüber reden. Ich habe am Anfang diese Hassnachricht also vollständig vorgelesen. Und ich habe auch damals mit den Redaktionen ausgemacht, dass sie sie so abdrucken sollen, dass sie nicht schwärzen, dass sie sie einfach so stehen lassen sollen, wie sie ist. Und ich meine, das ist ja nicht die grausigste Hassnachricht, die man kriegen kann. Also gibt es noch viel grausigere. Aber es war sehr spannend zu erleben, dass ganz, ganz viele Leute dann auf mich zukommen sind und gesagt haben, ja, ich habe überhaupt nicht gewusst, worum es da geht. Also ich habe ja schon eine längere Geschichte mit Hass im Netz. Ich habe mich ja auch schon einmal mit einem relativ berühmten Foto dagegen gewehrt, Und damals hat es null Verständnis, oder ja, also hat es von vielen Leuten kein Verständnis davon gegeben, dafür gegeben. Und die Erkenntnis war ein bisschen so, dass diese Nachricht genauso vorzulesen, genauso abzudrucken, ohne sie in irgendeiner Weise zu verharmlosen oder zu beschönigen oder zu verpixeln oder was auch immer, dazu geführt hat, dass ganz viele Leute das erste Mal sowas überhaupt lesen. Und also mir haben ganz viele Leute gesagt, sie haben gemeint, Hass im Netz, das ist halt irgendwie eine scharf formulierte Kritik. Oder halt, ja, halt irgendwelche Beschimpfungen. Und ich bin ja grundsätzlich total der Meinung, dass Politikerinnen viel mehr aushalten müssen. Also wir sind da, ich bin eine von 183 extrem Privilegierten, die die Gesetze dieses Landes machen dürfen. Da kann man mich schon mal beschimpfen gescheit. Das, aber es ist halt ein Unterschied, ob es inhaltlich begründete Kritik an einer konkreten Politik ist oder eben sexistische Hassnachrichten inklusive aller möglichen Formen von Drohungen. Also dieses mit anderen Leuten drüber sprechen, das glaube ich ist einfach deshalb so wichtig, weil ich halte jetzt diese Vorträge seit über einem Jahr, mir hängen sie schon ein bisschen bei den Ohren heraus, aber es kommen immer noch Leute und es ist offensichtlich so, dass man das so lang wiederholen muss, bis es sickert und wirklich eine Breite entwickelt. Und das merke ich jetzt auch an den Rückmeldungen quasi auf die Wahl und so weiter, dass das drüber reden einfach enorm wichtig ist. Wir schreiben auch immer noch Betroffene, dass es ihnen schwerfällt, dass sie sich nicht leicht tun, mit anderen Leuten darüber zu reden, weil solche Nachrichten, also da geht es ja immer sehr stark um eine sexuelle Sphäre. Das ist auch Absicht, da geht es darum, Scham auszulösen etc. Und es ist für viele Betroffene auch nicht leicht, dann darüber zu reden. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man es tut. Und der dritte Punkt ist auch ein bisschen banal, aber auch das passiert zu wenig, Solidarität und Konsequenzen einzufordern. Wenn diese Dinge im Rahmen von einem Arbeitsverhältnis passieren, dann ist es relativ einfach. Es sind nämlich die Arbeitgeber ihnen dazu verpflichtet, zu schützen, und wenn sowas von einem Arbeitskollegen auftaucht, dann zieht auch das Gleichbehandlungsgesetz, und da kann man sich dann tatsächlich dagegen wehren, ganz im Unterschied zu dem, was mir passiert ist. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, rechtliche Schritte zu prüfen, nicht weil ich finde, dass man alles sofort niederklagen muss, aber ganz grundsätzlich haben wir in dem Bereich einfach nur ein Problem, und je mehr Judikatur es in dem Bereich gibt, umso mehr sickert auch bei denen, die haten, dass das vielleicht mit Konsequenzen zu verbunden ist, wenn sie das machen. Damals, wo die Klage daherkommen ist mit 60.000 Euro, haben schon ganz viele Leute geschrieben, dass sie gern spenden würden. Zu dem Zeitpunkt war ich noch relativ optimistisch und habe mir gedacht, nein, das mache ich jetzt nicht, das sammle ich jetzt nicht ein, das Geld, weil jetzt ist ja der Prozess und ich werde dann freigesprochen und dann brauche ich das alles nicht. Dann war der Prozess, dann bin ich verurteilt worden, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht sammle ich die Spenden jetzt doch ein. Und habe das gemacht und habe gemeinsam mit Zara, dem Verein für Zivilcourage und Antirassismusarbeit, die gestern ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Die betreiben die Meldestelle für Hass im Netz in Österreich im Auftrag der Bundesregierung, und wir haben gemeinsam einen Rechtshilfefonds eingerichtet. Weil mir war sehr wichtig, dass ich das Geld jetzt nicht für mich selber sammle, sondern dass da potenziell andere Betroffene davon profitieren können. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt immer noch gehofft, dass ich von dem Geld nichts brauche, weil ich ja freigesprochen werde. Schauen wir mal. Es sind 166.000 Euro zusammengekommen, und über die Plattform respekt.net haben wir das abgewickelt, und dort können sich Betroffene jetzt hinwenden. Ganz grundsätzlich kann man dort Hass im Netz melden, also die monitoren das auch, also die sammeln den Hass und tun ihn dokumentieren und einordnen und machen einen Bericht darüber etc. Sie bieten auch psychosoziale Begleitung für Betroffene von Hass im Netz. Sie geben Empfehlungen zum Umgang mit dem jeweils konkreten Fall. Es gibt eben einen Rechtshilfefonds, mit dem man Klagen finanzieren kann, und Workshop-Angebote für Schulen. Das ist alles sehr hilfreich und gut. Also das kann ich sehr empfehlen, dass man, wenn man sich dafür interessiert, sich an Zara wendet und sich dort Unterstützung holt. Okay, da kommt jetzt eine Folie, wie wir gegen die Hater gewinnen. Schauen wir mal, was da ist. Ah ja, darüber reden, nicht hinunterschlucken, das habe ich eh schon gesagt. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber es ist eh, man kann es zum Beispiel anderen Leuten im Internet auch sagen, das hilft auch, wenn es schwierig ist, mit Freundinnen darüber zu reden. Solidarisch agieren, Konsequenzen einfordern, das habe ich schon gesagt. Betroffenen ihre Erfahrungen glauben. Ja, das, vieles von dem, also eigentlich alles von dem, was ich über Hass im Netz erzähle, hat, also wenn es Frauen betrifft, aber ja, eigentlich grundsätzlich, es ist so wie jede andere Übergriffssituation auch. Es geht um Macht, es geht darum zu beschämen, es geht darum, Verhaltensänderungen zu erzwingen, es geht darum, Frauen zu verdrängen. In all diesen Situationen, also egal ob das sexuelle Übergriffe sind oder eben solche Hassnachrichten, ist das Allerwichtigste, dass man den Betroffenen Glauben schenkt und nicht sagt, na, habt ihr nicht so und das ist ja nicht so schlimm und das ist ja nur eine Hassnachricht, sondern sie mit ihren, mit ihrer Wahrnehmung der Situation ernst nimmt und unterstützt einfach. Ja. Ja, die nächste Folie. Wie verhalte mich als Betroffene richtig? Es gibt kein richtig. Ich habe ganz, ganz viele Anfragen von Leuten, was sie tun sollen, ob sie jetzt klagen sollen, ob sie sich löschen sollen im Internet, ob sie das dokumentieren sollen, das Gleiche machen sollen wie ich, auf Facebook posten, eher nicht so ganz empfehlenswert. Also zumindest nicht, wenn man den Namen nicht schwärzt. Aber mir ist es deswegen so wichtig, das dazu zu sagen, weil das, was ich gemacht habe, das habe ich immer leisten können aufgrund einer sehr privilegierten Position, mit einer sehr großen Öffentlichkeit und einer Situation, in der ich, also das mein grundsätzlicher Vorteil ist, den kriege ich seit so langer Zeit, ich bin es so gewohnt, der trifft mich nicht persönlich. Ich leide nicht emotional darunter, er ist nervig, weil er Zeit frisst und weil ich die ganze Zeit löschen muss und Leute blocken, aber es beeinträchtigt mich nicht persönlich. Das ist aber für ganz viele andere Betroffene nicht so. Insbesondere solche, die nicht die ganze Zeit in der Öffentlichkeit stehen und das jeden Tag kriegen und schon ihren Umgang damit gefunden haben. Und dementsprechend kann man nicht sagen, ja, tu einfach so wie die Sigi Maurer. Das ist sicher keine richtige Empfehlung, sondern es muss für jede Person muss ihren eigenen Umgang damit finden. Und es kann für manche Leute das Richtige sein, den Account auf privat zu stellen. Es kann das Richtige sein, das einfach zu löschen, zu vergessen und sich nie wieder damit zu beschäftigen. Es ist enorm wichtig, und das ist ein Grundsatz im Betroffenenschutz, der leider gerade gebrochen worden ist, mit einem Beschluss von ÖVP und FPÖ, noch kurz vor der Wahl, die nämlich bei Gewalt, bei häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen eine Anzeigepflicht für betreuendes Personal eingeführt haben. Das heißt, Betroffene es ist nicht nur so, dass Betroffene von häuslicher Gewalt der eigene Wille schon gebrochen wurde durch den Gewaltakt an sich, sondern er wird noch ein zweites Mal gebrochen dadurch, dass man ihnen die Möglichkeit nimmt, selber darüber zu entscheiden, wie es weitergeht. Ob sie sich jetzt ein halbes Jahr mit einem Prozess auseinandersetzen müssen oder nicht. Und das ist in diesen Dingen genauso. Also es müssen immer die Betroffenen entscheiden, was sie damit tun wollen. Deswegen auch zuerst mal dokumentieren, dann kann man sich alles andere in Ruhe überlegen. Was tun bei Hasspostings? Also die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, betreffen vor allem Hassnachrichten, von denen man selber direkt betroffen ist. Aber es gibt ja auch Hasspostings, eben, die ganze Bevölkerungsgruppen verunglimpfen. Und auch da kann man was tun. Counter-Speech ist sinnvoll. Also es ist nicht so, also wir dürfen uns nicht einbilden, dass wenn auf der mittlerweile stillgelegten Strache-Seite, jetzt also auf, sagen wir, auf der Gutenus-Seite, der Mob wütet, dass wir dort eine Mehrheit erreichen könnten oder dass wir den Mob zum Schweigen bringen, indem wir drunter schreiben, dass man das nicht gut findet. Aber es ist, Counter-Speech ist deshalb sinnvoll, weil andere Leute, die vielleicht auch nicht 100% einverstanden sind mit dem, was dort geschrieben wird, sehen, okay, es gibt da andere Meinungen und ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht allein da und das digitale Zivilcourage halte ich für wichtig und es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass auch alle möglichen Formen von Interventionen bei solchen Hassmobs durchaus einen Effekt haben. Ja, auf der eigenen Seite und auf dem Profil, wie gesagt, wir sind alles Medieninhaberinnen, das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Seiten clean sind, weil sonst sind wir selber verantwortlich. also melden ist natürlich löschen und blocken. Ich bin eine starke Verfechterin von Blocken. Niemand hat das Recht, meine Seite dafür zu verwenden, für seine Scheißpropaganda. Das ist meine Seite, das ist mein Profil und ich gebe sicher nicht meine Reichweite her dafür, dass jemand dort seinen Hass verbreitet. Dazu kommt, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber, gegenüber anderen Menschen, Atmosphäre, Diskussionskultur, Diskussionsatmosphäre herzustellen, in der Leute geschützt sind. Und dieser Schutz ist mir wesentlich wichtiger als der Streit über das potenzielle Recht, also über das Recht der freien Meinungsäußerung und der Kritik des anderen, der da hatet. Also es gibt, das ist ja alles nicht so easy. Es gibt ja sehr viele Graubereiche, aber auf meinen eigenen Seiten handhabe ich das so, dass ich das, also ich blocke da erbarmungslos. Ich habe auf Facebook, auf der Facebook-Seite, die jetzt momentan eher nicht online ist, weil das stirbt sowieso alles irgendwie gerade aus, aber dort habe ich einen Filter 200 häufigsten deutschen Wörter, also Wörter der deutschen Sprache, als Filter eingebaut gehabt, damit kein Posting unmoderiert online gehen kann. Einfach weil es gibt kein Recht auf das Verbreiten von Hass. Deswegen mache ich das so. Was muss die Politik tun? Also wir sind ja jetzt gerade in einer sehr interessanten Situation, die Grünen. Wir führen gerade Sondierungsgespräche möglicherweise gibt es dann auch eine Koalitionsverhandlung. Ob es zu einer Koalition kommt, das steht in den Sternen, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen. Und was aus unserer Sicht in dem Bereich getan werden muss, und teilweise sind das Dinge, die schon früher diskutiert worden sind, der erste Punkt ist Nein zur Klarnamenpflicht. Es ist ja in dieser ganzen Debatte über meinen Fall, hat sich auch die damalige Bundesregierung bemüßigt gefühlt, inklusive Heinz-Christian Strache, einen Gipfel zu Hass im Netz zu machen. Und bei diesem Gipfel wurde die glorreiche Idee geboren, wir machen Klarnamenpflicht quasi. Also in der konkreten Ausformulierung war das eine Registrierungspflicht. Die Überlegung von den ÖVP-Politikern und Politikerinnen, die sich das überlegt haben, war, der Hass, ja, der ist ja anonym und wir haben das Problem, wir können die Leute nicht verfolgen, wenn wir nicht wissen, wer die sind. Und dementsprechend wollen wir, dass im Fall von Hasspostings die Namen und Adresse herausgeben werden müssen, sodass sie verfolgbar sind. Es fängt halt schon damit an, dass die Ausgangsthese vollkommen falsch ist. 90% des Hasses im Netz kommt nicht anonym, sondern unter Klarnamen. Alle Leute, die in Österreich verurteilt sind wegen Hass im Netz, haben unter Klarnamen gepostet. Die Nachrichten, die ich bekommen habe, waren unter Klarnamen. Also wer vom Computer gesessen ist, dazu habe ich eine Vermutung. wir müssen den Prozessausgang abwarten. Ich muss da sehr präzise sein. Also ich habe von dem Account habe ich Nachrichten bekommen, aber auch dieser Account war unter Klarnamen. Alle Beratungsstellen bestätigen, es kommt alles unter Klarnamen. Es gibt natürlich auch anonymen Hass, der ist meistens besonders brutal. Das Problem ist halt auch Leute, die sich so viel Aufwand machen, mit sofort sich selbst wieder vernichtenden E-Mail-Adressen den Hass zu verbreiten, die werden das auch mit einer Registrierungspflicht und einer Klarnamenpflicht natürlich zusammenbringen. Also dieses Gesetz würde überhaupt nichts daran ändern. Das Problematische, also abgesehen davon, dass der Hass über Klarnamen kommt, es gibt weiter ganz, ganz viele andere Probleme mit dieser Idee. Also die Idee war, dass Plattformen ab einer bestimmten Größe, unzensuriert zum Beispiel, wäre zufälligerweise nicht groß genug gewesen, um diese Dinge zu erfüllen. Aber der Standard zum Beispiel, Twitter, Facebook, müssten von jedem User, jeder Userin einen Identitätsnachweis einsammeln und speichern. In welcher Form genau? Es hat die Idee gegeben, dass das gekoppelt wird mit der SIM-Kartenregistrierung. Aber das wäre den Plattformen über, also die hätten das selber machen müssen, selber entscheiden müssen, welche Form der Identifikation sie da machen, verlangt war die Speicherung von Namen und Adressen. Das bedeutet natürlich auch, dass man das regelmäßig kontrollieren muss. Das bedeutet, dass internationale Konzerne wie auch Google, wie Twitter und Facebook die sensibelsten persönlichen Daten einsammeln müsste und speichern müsste, und die hätten das dann auch. Also Facebook macht das schon, dass sie manchmal Passkopien verlangen, aber es wäre halt dann institutionalisiert. Wobei man auch dazu sagen muss, also nach dem, so wie das der Gesetzesvorschlag war, wären Twitter und Facebook, die würden da schon irgendwie rauskommen, vor allem die würden nicht Nachrichten für alle Userinnen, die es in Österreich schon gibt. Am stärksten betroffen wäre der Standard, der sich sehr stark über sein Forum finanziert, und es gab schon die Vermutung, dass das ein günstiger Zufall war, dass man eine sehr regierungskritische Zeitung damit stark einschränken wollte. Wie das weitergeht, werden wir sehen. Unsere Position ist klar. Also Klarnamepflicht oder auch diese Registrierungspflicht ist eine völlig blödsinnige Idee. Es gab das auch schon mal in Südkorea. Die haben 2009 versucht, den Hass im Netz dort einzudämmen. Der Effekt war, dass die haben das gemacht mit so etwas Ähnlichem wie einer Sozialversicherungsnummer. Der Effekt war, der Hass ist nicht zurückgegangen. Er wurde nur teilweise anders formuliert. Dafür sind aber die persönlichen Daten von 30 Millionen Südkoreanerinnen am Schwarzmarkt für Identitäten gelandet. Der Verfassungsgerichtshof hat dieses Gesetz auch als absolut wirkungslos und extrem problematisch aufgehoben, und es ist dort weg. An dem Beispiel kann man sich, das ist quasi 1:1 das, was der Regierungsvorschlag hierzu war. Und ich glaube, hier ist sowieso allen klar, dass das keine gute Idee ist. Ich glaube aber schon, dass die Politik einen rechtlichen Rahmen schaffen muss. Also so die Situation, die ich hatte, dass ich nichts dagegen tun konnte, vor allem nicht ohne einen ganz erheblichen Aufwand. Also man muss sich vorstellen, eine Klage wegen Unterlassung oder Beleidigung, da sind wir schnell bei 10, 15, 20.000 Euro. Wer soll sich denn das leisten können? Also ich bin jetzt wieder Abgeordnete, aber wo ich noch, also das letzte Jahr habe ich ganz normal verdient. Also auch die Kosten für diesen Prozess sind sehr hoch. Das Wichtige ist, dass Betroffene einen Zugang zum Recht haben, der unbürokratisch ist und kostenlos. Es kann nicht sein, dass man die Verantwortung für die Bekämpfung von Hass im Netz Einzelnen aufbürdet. Der Staat muss Verantwortung übernehmen. Das ist schon der Fall bei Verhetzung. Also alle Verurteilungen, die es gibt in Österreich zu Hass im Netz, sind solche, wo gegen bestimmte Volksgruppen oder Minderheiten gehetzt worden ist. Dort ist es so, dass die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist, zu ermitteln und das zu verfolgen. Ähnliches könnte man auch für andere Formen von Hass im Netz einführen. Zugang zum Recht eben, also es kann nicht sein, dass da Privatpersonen mit einem sehr hohen Risiko kämpfen müssen. Und ich finde, es ist was anderes, wir haben ja andere Privatanklagedelikte auch, so wie eben die Ehrenbeleidigung. In Österreich ist nämlich eben die Ehre geschützt und nicht die Würde. Die Ehre ist, also das zählt immer erst dann, wenn man vor anderen beschimpft worden ist, wenn man einfach so in seiner eigenen Würde verletzt worden ist durch Beschimpfungen, dann zählt es nichts. Auch das wäre eine Möglichkeit, auch dafür gäbe es rechtliche Ansätze in anderen Ländern. Das muss man sich genau anschauen. Aber ich finde, wir haben als Gemeinschaft der Verantwortung, als Gesellschaft der Verantwortung, als Staat der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Diskussionsräume im Netz hassfrei oder zumindest hassärmer werden. Dann gibt es natürlich einen Handlungsbedarf bei den Staatsanwaltschaften, bei der Polizei und der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Wien stellt solche Dinge einfach sofort ein. Die Staatsanwaltschaft Graz hat vielleicht ein bisschen mehr Spielraum. Das hängt jetzt nicht daran, dass die Staatsanwältinnen da alle so gemein wären quasi, sondern dass die einfach überlastet sind, und ich kann nachvollziehen, dass wenn ich als Staatsanwältin am Tisch habe, physische Morddrohung mit einer physischen Nähe und Hass im Netz Morddrohung, dass meine Prioritätensetzung auf die physische Drohung, wo potenziell eine Realisierungsgefahr tatsächlich besteht, lege. Nichtsdestotrotz, der ehemalige Justizminister Brandstätter, ÖVP, hat es schon vorgeschlagen, dass 5 Sonderstaatsanwältinnen eingerichtet werden für solche Delikte. Also ich glaube, es war nicht nur Hass im Netz, sondern auch andere digitale Delikte quasi. Und das hielt ich auf jeden Fall für einen wichtigen und richtigen Punkt. Auch deshalb, weil wir schon merken, und auch das ist kein Vorwurf an die handelnden Personen, also wir haben uns sehr lange überlegt, wie wir dem Richter klar machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Facebook-Profil und einer Facebook-Seite und worin die Unterschiede bestehen. Jetzt am letzten Prozesstag hatten wir wieder so eine Geschichte, da ist plötzlich eine neue Zeugin aufgetaucht, die quasi beweisen wollte mit Login-Daten vom Dezember 2018, also ein halbes Jahr später, dass andere Leute mit anderen PCs am Account vom Bier-Lokalbesitzer eingeloggt waren. In Wahrheit sind es Sessions vom selben Gerät, aber wurscht. Aber da ist halt, also da gibt es teilweise einfach zu wenig Kompetenz bei den handelnden Personen, bei den Richtern, Richterinnen, auch bei der Polizei. Ich sehe aber auch, dass das nicht was ist, was man einfach mal sagen muss, okay, alle müssen jetzt in eine Schulung und dann kennen sich da aus. Das ist aus meiner Sicht nicht wirklich praktikabel. Es ist besser, wenn wir dafür Spezialzuständige haben, die dann wirklich auch im Detail in der Materie drinnen sind, auch weil das sehr schnelllebig ist und das kann man nicht von allen Richterinnen und Richtern verlangen, dass sie das, dass sie da up to date bleiben. Also da braucht es, also es braucht sicher auch Nachschulungen, ganz sicher, aber eine spezielle Zuständigkeit, glaube ich, ist auch sehr sinnvoll. Bei der Polizei ist es so, dass inzwischen diese Internetdelikte in den Handbüchern schon beschrieben werden. Es ist aber trotzdem nach wie vor so, dass sie überfordert sind, wenn man damit auf die Polizeistation kommt. Es wäre eine Möglichkeit, dass man sowas auch quasi online erreichbar einrichtet. Ja, werden wir sehen, was davon realisierbar ist. So, und offensichtlich ist das Ende meiner Präsentation. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich geredet habe. Aber, 42 Minuten, passt. Ja. Vielen Dank, ich hoffe, es war interessant und ihr habt jetzt noch Fragen, die ich beantworten kann.
Ja, einmal einen kräftigen Applaus, danke Sigi. Ja, das ist jetzt so halb im Applaus untergegangen. Hast du gerade die wahnwitzige Offer gemacht, ein paar Fragen zu beantworten?
Das habe ich akustisch leider nicht verstanden.
Hast du gerade die wahnwitzige Offer gemacht, ein paar Fragen zu beantworten?
Ja, ja, ja.
Du hast noch ein paar Minuten. Das ist sehr schön.
Ja, also, ja, so war das geplant, oder?
Gut, ich habe hier eine ganz junge Dame, die eine Frage hat.
Ja, nämlich, wenn der Computer ist ja öffentlich zugänglich gewesen, ist es dann nicht so, dass es in diesem Lokal eine Videokamera gab, wo man schauen konnte, dass wer am Computer saß zu der Zeit?
Nein, also es gibt jetzt da Überwachungskamera, die überwacht vor allem das Außen von dem Geschäft. Datenschutzrechtlich ist es schon sehr interessant, was dort passiert. Hinweis. Also ich glaube nicht, dass es zulässig ist, dass er diese Kamera so installiert hat, aber vielleicht beschäftigt sich damit ja schon eine Behörde. Wer weiß. Aber auf jeden Fall, was die Kamera betrifft, nein. Genau, das war natürlich nicht der Fall. Sonst hätten wir ja nachschauen können quasi. Oder er hätte selber die Videodaten liefern können und sich selber quasi und das beweisen. Dann, das hätte er selber von Anfang an machen können. Ja, nein, das ist nicht der Fall. Und dementsprechend kann man das auch nicht kontrollieren. Ich glaube es ihm aber nicht, dass er es. Also vielleicht dazu noch. Warum glaube ich es ihm nicht? Also es waren zwei Nachrichten, die unterbrochen waren von einem Anruf seiner Frau. Und in meiner Welt ist das, also wenn man so eine Hassnachricht schreiben anfängt, dann ruft die Frau an, er geht raus aus dem Lokal, telefoniert mit ihr, geht wieder rein und dann kommt die zweite Nachricht, das ist schon sehr lebensnah für mich. Das ist so ein eindeutiges Indiz von unserer Seite, wo wir glauben, dass wir schon glaubhaft machen können, dass er es selber war.
Sehr vorsichtige Formulierungen. Du hast ja erwähnt über die Meldestelle von Zara. Ich finde auch ganz toll, dass immer diesen jährlichen Bericht oder diesen traurigen jährlichen Bericht rausgibt über Hass im Netz. Und die machen das fürs Ministerium. Hast du vielleicht Einblick oder mit Zara geredet, was sie mit den Daten machen? Weil anscheinend kommt mir vor, dass sie es wieder wegwerfen und gar nicht anschauen, weil da eigentlich nicht viel passiert im Staat Österreich gegen dieses Problem oder eben nur so Sachen wie Klarnamenpflicht. Wenn man schaut, wie du sagst, schaut, dass halt 90% oder alle Vorteile eigentlich unter Klarnamen passiert sind und man halt andere Sachen lösen könnte. Hast du da Einsicht, ob das irgendwie im Ministerium
geschaut wird, weil es kommt mir nicht so vor.
Naja, man muss immer unterscheiden. Also dieser Hass im Netzgipfel, den damals die, also Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache gemacht haben, das war Propagandageschichte logischerweise. Die haben meinen Fall genommen, null hingeschaut, was das überhaupt ist und eine Maßnahme vorgeschlagen, die an meiner Situation absolut genau überhaupt nichts geändert hätte. Aber sie sind halt auf dieser Welle mitgeschwommen. Das ist so die politische Ebene. Im Ministerium selber gibt es schon Leute, die sich damit beschäftigen und die auch wissen, wie wichtig die Arbeit der Meldestelle ist. Das Problem ist halt wie immer Finanzierungsfragen etc. Und auch, dass es halt, also die grundsätzliche Frage, das was mein Ziel ist, dass wir einen rechtlichen Rahmen schaffen, dass man sich eben kostenlos und ohne und unbürokratisch dagegen wehren kann, das juristisch auszuformulieren, ist nicht ganz leicht. Also es ist die ganz grundsätzliche Frage, tut man das ins Verwaltungsrecht? Das hätte den Vorteil, dass es sehr schnell geht, hat aber auch den Nachteil, dass die betroffenen Personen keine Parteienstellung im Verfahren haben. Das heißt, sie kriegen auch gar keine Info darüber, wie das ausgegangen ist. Also es ist dann so wie ein Strafzettel. Tut man es ins Strafrecht, ist es halt schon wieder, also ich bin grundsätzlich überhaupt keine Hardlinerin, was diese Dinge betrifft. Ja. Mir geht es nicht darum, da jetzt Leute für irgendwelche Beschimpfungen ganz drakonischen Strafen umzuhängen. Aber es gäbe die Möglichkeit, es auch im Strafrecht zu verankern, ausgehend von den Paragraphen, die es schon gibt. Also es hat ja schon ein bisschen Vorarbeit gegeben. Also es gibt den Cybermobbing-Paragraphen, der eigentlich dazu gedacht ist, Revenge-Porn zum Beispiel zu bekämpfen. Also wenn Ex-Freunde Nacktfotos ihrer Freundinnen, es ist meistens in diese Richtung, online posten, auch da wird der Beharrlichkeit verlangt. Also wenn da einmal das Nacktfoto gepostet worden ist, dann ist die Beharrlichkeit nicht gegeben, der Schaden ist aber angerichtet. Das funktioniert noch nicht. Und wie man das genau ausgestaltet, so dass es tatsächlich greift, das ist eine relativ schwierige Frage. Und ich muss auch gleich dazu sagen, Hate Speech, nicht alles, was Hate Speech ist, soll strafbar sein. Ja, wir werden, also das ist auch eine Vorstellung von Überwachung von Gesellschaft, die ich nicht habe. Ja. Aber mir geht es darum, dass wir einen rechtlichen Rahmen schaffen, der tatsächlich Abhilfe schafft für Betroffene. Ich glaube, das ist also meine Erfahrung, das ist ganz interessant, in den letzten 1,5 Jahren ist der Hass sehr viel weniger geworden. Also ich habe viel, viel weniger gekriegt nach dieser ganzen Geschichte. Jetzt im Wahlkampf ist wieder losgegangen, jetzt nach dem Wahlausgang geht es noch mehr los. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, die FPÖ hat ja auch wieder ein besonders schönes Hassposting mit Parteilogo gemacht, nämlich ich mit dem Foto auf der Republika. Mit einer Kappe, wo Innenministerin draufsteht, daneben ein blutiges Messer und ein vermummter Mann, weil ihr als Innenministerin, das würde die Messermorde in Österreich durch Migranten erhöhen. Das ist so die Message. Sie haben es dann wieder gelöscht, weil es zu brutal war, aber jetzt ist wieder, der Hass ist wieder voll da, es ist wieder alles so wie vorher. Aber grundsätzlich glaube ich, dass in dem Moment, wo es solche Handhaben gibt, also wo mehr dagegen getan werden kann, dass er zurückgehen wird. Also diesen Effekt, den kann man auch woanders beobachten.
Danke, ich hoffe, da passiert auch was in Zukunft.
So, danke erstmal für den Talk. Bitte eine kleine Erklärung. Ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktioniert hat. Ich habe es soweit mitbekommen und vor dem heutigen Tag gewusst, es wurde eine Strafe verhängt von 7.000 Euro wegen dem Mediengesetz. Mhm. Das hat das Oberlandesgericht ausgesprochen.
Landesgericht für Strafsachen hat es ausgesprochen.
Das Landesgericht?
Ja.
Okay, und das Oberlandesgericht hat das dann annulliert?
Genau, das Oberlandesgericht hat gesagt, die Beweishöhe, die an mich herangelegt wurde, war unerreichbar hoch und hat es zurückverwiesen an die erste Instanz. Jetzt hat es wieder von vorne an.
Soll es nicht normal eine Instanz hochgehen und nicht wieder ganz runter?
Nein, also wenn das Oberlandesgericht feststellt, es ist auf Fehler gemacht worden im ersten Verfahren oder es wurden ganz triftige Punkte nicht berücksichtigt, dann kann es zurückverweisen. Okay. Was es auch noch tun hätte können, wäre gleich aufheben. Es hat aber befunden, dass es gescheiter ist, dass es zurückgeht in die erste Instanz und dort tatsächlich ausjudiziert und ausdiskutiert wird.
Da ganz kurz mit einer Frage reinhängen, weil es immer wieder in Diskussionen so ein bisschen aufpoppt. Es gibt ja in Wien dieses Gesetz zum Schutz der persönlichen Ehren zur Regelung der Ehrkränkung. Das wird ja immer wieder gesagt, warum du diesen zivilrechtlichen Weg nicht gegangen bist. Das könntest du ja problemlos machen, soweit ich das als Nicht-Jurist verstehe, wird dann bestraft mit, glaube ich, maximal 200 Euro oder sowas in der Größenordnung. Mhm. Wiensager hat es mal in einer Präsentation drinnen gehabt, dass das eine mögliche Option gewesen wäre, aber nicht erklärt, warum ihr den Weg nicht gegangen seid.
Also die ganz ehrliche Antwort ist, wir haben es nicht gewusst. Also in dem Gespräch mit meinen Freundinnen haben wir das nicht am Schirm gehabt. Es ist aber trotzdem nicht gangbar, weil also die Kosten, die man hat, um so ein Verfahren zu bestreiten, sind wesentlich höher wie das, was der als potenzielle Strafe kriegt. Wenn der 80 Euro zahlt, ist das lächerlich. Also das wird niemanden groß davon abhalten, solche Dinge zu tun. Und bitte?
Er zahlt auch Verfahren plus Anwalt.
Er müsste ja auch das Verfahren bezahlen, oder? Und den gegnerischen Anwalt, oder?
Also solche Dinge laufen dann unter den Richtsätzen, aber nein, weil das ist ja, das wird vom Magistrat entschieden. Und wir haben andere solche Fälle. Es gibt zum Beispiel einen sehr interessanten Fall, da geht es um Stalking, wo eine Polizistin übers Telekom-Gesetz geklagt hat. Das ist gegangen, aber das ist ja nicht zielführend, wenn Magistratsbeamte mit solchen oder die Regulierungsbehörde, die eigentlich dafür zuständig ist, Lizenzen zu vergeben, über solche Dinge entscheidet. Ja. Also das sind kreative Ansatzpunkte, aber ich hätte gern was Solides, was wirklich praktikabel ist und wo nicht dann 40 Euro Strafe rausschauen und man selber hat irgendwie ein paar hundert. Ja. Also alleine das Einbringen, das sind dann so Gebühren, die man zahlen muss. Ich habe es jetzt nicht alles auswendig, aber die Gebührenhöhe alleinig wird die Strafe bei weitem übersteigen.
Persönlich teile ich deine Meinung. Ich habe es nur immer wieder irgendwie so aufgepoppt und das wollte ich dann mal noch. Weitere Frage.
Also die Verteidigungsstrategie oder Angriffsstrategie, je nach Blickwinkel ist, er war eingeloggt und jemand anderer hat das Posting verfasst. Ja?
Genau.
Das könnte ja dann für jedes Service, wo man sich einloggen muss, bringen, oder? Ich könnte sagen, jede Überweisung, war ich nicht, also alles eigentlich. Ja, also,
ja, man darf nicht verwechseln. Ja? In diesem Verfahren bin ich Angeklagte und er Kläger. Es ist irrelevant, weil es hat ganz viele Beispiele gegeben mit, wenn man mit dem Auto falsch parkt, wenn ein Freund mit dem Auto falsch parkt, haftet trotzdem der Besitzer etc. Das ist nicht ausjudiziert worden. Es hat niemand auf die nicht AGB-konforme Nutzung von Facebook geklagt. Das wäre auch kaum möglich. Ja. Sondern ich bin geklagt worden. Und in diesem Verfahren ist es völlig unerheblich, was der Kläger getan hat mit seinem Computer. Es geht in diesem Verfahren ausschließlich darum, ob ich üble Nachrede und Kreditschädigung ihm gegenüber betrieben habe, weil ich etwas behauptet habe, was seine Ehre verletzt hat und sein Ansehen. Das ist Gegenstand dieses Verfahrens. Alle anderen Dinge wären andere Verfahren, in denen eine ganz andere Beweislastkonstruktion und solche Dinge wären.
Also man weiß eigentlich nicht, also angenommen, konstruiere es jetzt irgendwo eine Banküberweisung, also es hat jetzt nichts mehr mit dem Fall zu tun. Ich überweise was und sage, nein, das habe ich nicht überwiesen, hat irgendjemand anderer gemacht.
Das ist ganz normal, also ich meine, wenn was von deinem Konto überwiesen wird, dann bist wahrscheinlich du der Geschädigte und das ist eher du das Problem, dass jetzt Geld von deinem Konto weg ist.
Ja, stimmt. Ja. Ist ein schlechter, aber ja, irgendein anderes also, Beispiel, wo man sich halt einloggen muss und ich sage dann,
also bei Facebook nicht. Ist es ja so, du darfst ja eigentlich deine Zugangsdaten nicht weitergeben, du musst dafür sorgen, dass niemand anderer Zugang zu deinem Account hat, etc. Das sind Facebook-AGBs.
Sonst habe ich kein Passwort.
Das ist, genau. Genau.
Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann sage ich, ja, doch noch.
Oh, okay, politische Frage. Da du Nationalratsabgeordnete bist, du hast ja jetzt einige Lösungsvorschläge angegeben. Werdet ihr euch dafür einsetzen?
Ja, natürlich. Also. Ja.
Tja, Schönes Schlusswort, oder?
Ja.
Einen kräftigen Applaus, passt. Sigi Maurer. Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke.